Sehr gut. Zwischen Ohnmacht und neuer Macht. Nachdem zu Beginn der Titel dieser Konferenz ja schon verteidigt und gerühmt wurde, komme ich nicht umhin, mit Kritik oder zumindest mit einer Anmerkung auf diesen Titel zu reagieren. Ich denke, das Verständnis dessen, was ein Archiv ist, dieses Verständnis, das hat sich schon gewandelt und wandelt sich immer weiter. Es gibt keinen klaren, festen Archivbegriff. Nur das, was jetzt mit Digitalisierung kommt, betrifft nicht nur die Randbereiche, die Grenzen der Archive, sondern den Kernbereich, betrifft auch das eigene Selbstverständnis. Und darüber, das wäre meine Kernthese, müssen wir uns unterhalten, wenn wir über Archive in der digitalen Welt sprechen. Ich werde meinen Vortrag aufteilen in drei Teile. Ich werde fragen, was ist überhaupt ein Archiv? Ich werde den Blick zurückwenden, wie entstanden Archive, was passierte. Und ich werde die Gegenwart und auch die Entwicklung und die Zukunft in den Blick nehmen in einem dritten Abschnitt. Zunächst einmal, was ist überhaupt ein Archiv? Da könnte man das sich historisch herleiten. Es gibt schöne Abbildungen von Archiven, von Archivräumen. Es gibt die Lexikon-Definition, die es immer gibt. Aber diese Lexikon-Definition ist schon interessant, denn also neben dem sprachlichen Herleitung, woher das Wort Archiv kommt, wird vor allen Dingen gesagt, Institution oder Organisationseinheit, in der Archivgut zeitlich unbegrenzt aufbewahrt, benutzbar gemacht und erhalten wird. Und dann nochmal diese Doppeldeutigkeit, dass sowohl das Gebäude und die Räumlichkeiten als auch das Archiv selbst damit bezeichnet werden kann. Was interessant ist, ist, dass in dieser Lexikon-Definition eine rein formale Definition von Archivieren und Archivgut genannt wird. Es wird nicht in keiner Weise darauf eingegangen, wer archiviert, was archiviert wird, zu welchem Zweck archiviert wird und wer Zugang hat. Also die eigentlich wirklich spannenden Fragen sind in dieser Definition nicht enthalten. Es ist eine rein formale Definition. Aber was ist nun wirklich ein Archiv? Wir haben in der postmodernen Kulturwissenschaft, in Anschluss an Foucault, vielfach die Benutzung des Wortes Archiv als Oberbegriff für Informations- und Wissensspeicher. Also Archiv ist das alles. Das kann man sicher machen. Ich verstehe Archiv anders. Denn, und das ist ja interessant, im Deutschen gibt es neben dem Begriff Archiv auch noch Museum oder Bibliothek. Und es ist ja kein Zufall, dass wir in der Sprache unterscheiden in Bibliotheken, in Museen und in Archiven. Und mit Wittgenstein zu sprechen, die Bedeutung eines Wortes ist ein Gebrauch in der Sprache. Wir haben diese Unterscheidung, Bibliothek, Museum, Archiv. Was unterscheidet die? Es gibt nicht nur sprachliche Unterschiede. Die Bibliothek hat einen ganz klar umrissenen Fokus, ein Sammelgebiet, Leitlinien. Das sind erschienene, publizierte Bücher. Eine Bibliothek sammelt Bücher. Verleiht sie gegebenenfalls auch oder nicht, oder man kann sie im Lesesaal schauen. Das ist unterschiedlich, aber es geht um Bücher. Dann gibt es vielleicht noch Grenzbereiche, so graue Literatur, da streitet man sich dann, was gehört da noch dazu oder was nicht, und es gibt irgendwelche alten Handschriften rarer, da ist es dann auch vielleicht nicht mehr ganz so eindeutig, aber im Grunde ist es sehr, sehr klar, Leitlinien, es geht um Bücher. Interessant ist, dass es sogar bei den Bibliotheken inzwischen schon Öffnungen gibt und diese Leitlinien nicht mehr gelten. Die Nationalbibliothek beispielsweise, die Deutsche Nationalbibliothek, hat in dem Gesetz zur Deutschen Nationalbibliothek einen völlig neuen Auftrag mal ebenso vom Gesetzgeber, ich glaube auch nicht besonders reflektiert, hineingeschrieben gekriegt. Sie soll nämlich das Internet archivieren. Und das ist kein ganz trivialer Auftrag. Die Bibliothek, die eben diese klaren Grenzen ihres Bereichs gewohnt ist und kennt, tut sich damit natürlich schwer. Und die Deutsche Nationalbibliothek versucht sehr offensiv in einem Prozess, wo sie auch andere Experten einlädt und wo sie diesen Diskurs versucht voranzubringen, überhaupt zu überlegen, was bedeutet das, was will der Gesetzgeber hier von uns und was sollen wir archivieren und was nicht. Sie haben sich zunächst mal auf digital erschienene Bücher konzentriert, da sind sie wieder in dem Bereich, wo sie sich auskennen und versuchen in kleinen Schritten sich diesem ihnen unbekannten Gebiet des Archivierens von Dingen, die nicht so klar umrissen sind wie Bücher, zu nähern. Der zweite Begriff, der eben nicht Archive sind, sind Museen. Und Museen haben auch einen sehr klaren Fokus, der sie von Archiven unterscheidet. Es sind Ausstellungsorte. Und auch wenn Museen Sammlungen haben, so haben sie die doch immer durchaus mit der Intention, die Dinge ausstellen zu können oder zumindest potenziell ausstellen zu können. Das unterscheidet sie auch von Archiven. Beide, Bibliotheken wie Museen, sind per Definitionen stark in einem Kommunikationsprozess mit der Öffentlichkeit. Bibliotheken werden besucht von Nutzern, Bücher werden ausgeliehen, Bücher werden gelesen, Museen werden besucht. Diese direkte Orientierung an einer Öffentlichkeit, am Besucher, ist beim Archiv, um es vorsichtig auszudrücken, zumindest nicht ganz so selbstverständlich. Die eigentliche Frage beim Archiv ist, was wird von wem und warum archiviert? Die Frage, die die Formaldefinition nicht stellt. Und heute immer wichtiger. Und da kommt das Digitale, was eigentlich ermöglicht, jederzeit von überall Zugang zu allem zu haben. Wer hat Zugang? Wer hat Zugang zu dem, was in den Archiven ist? Um mich dem Phänomen Archiv zu nähern, will ich zurückblicken. Und ich fange mit einem sozusagen Archetypus an, mit dem geheimen Staatsarchiv. Das ist, denke ich, so die Urform vom Archiv war tatsächlich der geheime Schrank oder der geheime Keller, das geheime Magazin der Obrigkeit, des Fürsten, des Staates, wo eben jene Urkunden bewahrt wurden, die notwendig war, um bestimmte Ansprüche zu begründen, um Rechtsansprüche zu begründen, die hervorgeholt werden, wenn es zu Streitigkeiten kam, wo im Übrigen auch niemand ganz genau wusste, was da drin war, weil das gehörte zu dem Wirkmechanismen von Herrschaftsmechanismen dazu, dass man es nicht genau wusste und dass etwas herausgeholt werden konnte, um Ansprüche zu begründen. Ich denke, in vordemokratischen Zeiten war das Archiv in der Regel geheimes Archiv, es musste ein geheimes Archiv sein, Das hat sich später mit der Demokratisierung ein Stück weit geändert. Zunächst aber galt, dass alles das, was nicht öffentlich sein sollte, besser in Archiven bewahrt werden sollte. Das gilt vor allen Dingen auch in Diktaturen, in den modernen Diktaturen des letzten Jahrhunderts. Die modernen Diktaturen des letzten Jahrhunderts haben übrigens alle wesentlich besser archiviert, als das Demokratien tun. So können wir heute in den Archiven vieles nachlesen, von dem damals nicht wollte, dass es in den öffentlichen Diskurs kommt. Beispielsweise die fehlende Kriegsbegeisterung der Deutschen beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges können Sie heute in den Lageberichten der Gestapo lesen. Die sind alle archiviert worden, aber die waren natürlich nicht Teil des öffentlichen Diskurses. Gleiches gilt für Stasi-Unterlagen. Archive waren auch gerade in diesen nicht demokratischen, nicht freiheitlichen Kontexten oft ein geschützter Ort, in dem man durfte, was sonst verboten war, in dem Dinge bewahrt wurden, die außerhalb des öffentlichen Diskurses stattfanden. Und die Geschichten darüber sind Legionen, wie dann auch gerade in den Archiven quasi so eine fast oppositionelle Fluchtstätte entstand, wo Leute aus der Schusslinie gekommen und im Archiv gearbeitet haben. Das Archiv hat auch immer bewahrt, was sonst nicht gezeigt werden kann. Wir haben hier eine große Affinität zum Audiovisuellen. Wenn Sie die Filmarchive angucken, also die Staaten, die vernünftige hatten auf deutschem Boden, das war der nationalsozialistische Staat, für den Film einfach ein zentrales Herrschaftsinstrument ist. Die hatten ein Reichsfilmarchiv und zwar ein sehr gut aufgebautes. Da fängt es an, aber vor allen Dingen in der DDR. Dort wurde alles, was sonst zensiert war, was nicht gezeigt werden konnte, wurde selbstverständlich archiviert und im Archiv erhalten. Mit der Demokratisierung dann fing an eine Öffnung von Archiven. Archive sollten nicht nur diesem Herrschaftsbereich sein, sondern sollten zugänglich sein. Aber diese Öffnung war sehr vorsichtig. Meistens war diese Öffnung eine hin zu Wissenschaftlern, zu Forschung. Man versuchte Kriterien aufzustellen, wer wann wo Zugang hatten. Die Archivare selbst wachten darüber, dass dieser ihr geschützter Raum nicht durch einen Massenandrang der Welt draußen gestürzt wurde. Und zwar eine zweite Form von Archiven, die ganz häufig vernachlässigt wird, obwohl sie wichtig sind für das, was erhalten wurde, sind Firmenarchive. Firmenarchive sind gelegentlich dann später in öffentliche Trägerschaft übernommen worden. Sie waren immer interessegeleitet. Eine Firma wollte bestimmte Dinge bewahren, meist oder sehr häufig, weil sie für die Produktion wichtig sind. Insofern sind viele Firmenarchive auch Produktionsarchive, Archive, in denen Unterlagen bewahrt wurden, die für spätere Produktion wichtig sind. Ein ganz, ganz wichtiges Beispiel für Produktionsarchive, für Firmenarchive, ich schaue Herrn Krone an, sind die Senderarchive der öffentlich-rechtlichen Sender. Die sind nämlich mitnichten nach dem Selbstverständnis der öffentlich-rechtlichen Sender wohlgemerkt, kulturelle Archive, sondern sie sind Produktionsarchive, sehr zum Leidwesen der dort beschäftigten Archivare, die ein ganz anderes Selbstverständnis haben. Aber da kann Herr Krone, glaube ich, Bände von drüber sprechen. Nach eigenem Selbstverständnis sind öffentlich-rechtliche Senderarchive Archive, in denen die Dinge bewahrt werden, die für spätere Senderproduktionen sinnvoll sind oder noch gebraucht werden kann, alles andere kommt weg. derche Ware verhindern das dort gelegentlich. Wichtig für das, was überliefert wurde und wie Archive entstanden sind, sind aber vor allen Dingen private Sammler. Sie sind, glaube ich, die wichtigste Stütze der Überlieferung. Und wenn wir wieder auf den Film schauen, dann würde ohne diese private Überlieferung gar nichts aus den, sagen wir mal, aus der Vorkriegszeit noch da sein. Um das an Beispielen deutlich zu machen, die Deutsche Kinemathek, immerhin eins der drei großen und wichtigen deutschen Filmarchive, ist nicht etwa auf einer staatlichen oder öffentlichen oder gemeinnützigen oder sonst wie Initiative entstanden, sondern beruht auf einer privaten Sammlung, auf der von Gerhard Lamprecht. Ohne Gerhard Lamprecht wird es diese Deutsche Kinemathek, wird es diese wichtige Sammlung nicht geben. Ein Mann, der auch in den Wirren der Nachkriegszeit sich mehr um Regale für sein Archivgut als für Lebensmittelkarten interessiert hat. Das Gleiche gilt übrigens für Frankreich. Also Henri Langlois ist ja nun bekannt und eine Person der Zeitgeschichte. Ohne ihn würde es das Filmarchiv in Frankreich nicht geben. Es ist nicht so, dass der Staat aus sich heraus dort etwas geschaffen hat, sondern es war eine einzelne Sammlerpersönlichkeit, die das getan hat. So entstehen Archive. Archive entstehen aber im Übrigen auch aufgrund von Zufällen oder von institutioneller Eigendynamik. Eine schöne Geschichte dazu ist die Entstehungsgeschichte des Filmarchivs im Bundesarchiv. Wissen Sie, warum das Bundesarchiv, ein Archiv, was gegründet wurde, um die Akten, also sozusagen die Akten der Bundesrepublik aufzubewahren, wieso die Filme archivieren oder eine Abteilung haben, die Filme archiviert? Ist das hier jemanden? Naja, Herr Krone weiß es natürlich. Die Geschichte ist tatsächlich eine von Zufall oder im Grunde eine von Langeweile. Das Bundesarchiv wurde 1950 per Gesetz gegründet und nahm 1952 seine Arbeit auf. Seine Arbeit auf ist etwas euphemistisch. Es wurden Leute eingestellt, es war ein Gebäude da, aber was fehlte, war Archivgut. Was sollte das Bundesarchiv denn tun? Die Nazi-Akten, die waren alle beschlagnahmt, die hatten die Alliierten, damit durften sie nichts machen. Und die Akten der jungen Bundesrepublik? 1952, die waren alle im Gebrauch, damit konnte man auch nichts tun. Also fing man an und sammelte Dinge, die sozusagen erläuternd und beschreibend zu dem, was in den Akten passierte, noch so da war. Man sammelte Flyer und irgendwelche Dokumente, die das Zeitgeschehen dokumentierten. Und vor allen Dingen sammelte man auch Filme, auch die öffentlichen Filmproduktionen, die Nachrichtensendungen. Und man machte das mit besonderer Leidenschaft, weil in diesem Bundesarchiv sehr viele Mitarbeiter des Reichsfilmarchives untergekommen sind. Die sammelten weiter Filme und so entstand im Bundesarchiv das, was heute qua dem Vertrag des Deutschen Kinemathekverbundes das nationale deutsche Filmarchiv ist. Aus Langeweile und aus Mangel an Akten. Auch so entstehen Archive. Wenn wir zurückblicken, dann müssen wir aber sagen, dass die Archive meistens zu spät kamen. Wo immer sich Medien technisch weiterentwickelt haben, sind die ersten Jahre nach einem solchen technischen Medienbruch nicht erhalten. Die ersten Jahre der Radioproduktion sind nicht erhalten. 90% aller Stummfilme sind nicht erhalten. Auch die ersten Fernsehsendungen sind nicht erhalten. Ich möchte jetzt nicht mit Zahlen kommen, da würde mir Herr Krone wahrscheinlich sofort fundiert widersprechen können, aber das ein Großteil der Filme, der Fernsehsendungen der 50er Jahre nicht erhalten sind. Da wird er mir sicherlich recht geben. Wo immer etwas passiert, wo immer eine technische Weiterentwicklung passiert, sind die ersten Jahre nicht erhalten. Ich denke, dass wir in wenigen Jahren schon merken, dass sehr viel aus diesen Anfangsjahren der digitalen Welt auch nicht erhalten sein wird. Es beginnt schon jetzt, dass wir das sehen. Wenn wir zurückgucken, dann merken wir auch, dass das Verhältnis von Archiven und Recht, und hier spricht jetzt der Jurist in mir, immer schon ein Spannungsfeld war. In der Vergangenheit war es aber häufig so, dass das niemanden gestört hat, im Gegenteil. Als sozusagen geheime Orte, die abgesondert waren vom allgemeinen öffentlichen Diskurs, waren diese Archive dem Recht quasi nicht unterworfen, also nicht rechtlich gesehen, aber de facto. Es waren, darauf hatte ich schon hingewiesen, in Diktaturen oft Inseln der Freiheit, weil dort diese rechtlichen Dinge keine Rolle spielten, weil sie ja außerhalb des öffentlichen Diskurses waren. Und wenn wir über Archive und Recht sprechen, müssen wir auch sehr deutlich sagen, dass die Wurzeln aller großen Sammlungen im Filmbereich, und zwar aller, illegal sind. Die gesamte Überlieferung, die wir aus der Schwarz-Weiß-Epoche noch haben, wären nicht mehr da, oder zumindest 90% davon wären nicht erhalten, wenn damals sich nicht Sammler über die Vorgaben der Verleihfirmen und der Filmproduktion hinweggesetzt haben und die Filme einfach behalten hätten, anstatt, wie das zumindest ganz am Anfang noch üblich war, die Filme anschließend zu recyceln und die Materialien wieder zu verwenden. Das war im Übrigen beim Fernsehen nicht ganz anders. Da hat man auch am Anfang die Tonbänder wiederverwendet. Dass es diese Sammlungen gibt, liegt nur daran, dass sich einzelne Sammler über das Recht hinwegsetzen. Das ist im Übrigen heute nicht anders. Kriegt aber nochmal eine ganz andere Bedeutung und Dynamik, da gehe ich später auch drauf ein. Aber wenn man heute das, was audiovisuelles Kulturerbe ausmacht, tatsächlich archivieren wollte, und das ist ja nicht nur der Film, sondern das sind ja diese ganzen mannigfaltigen Formen von AV-Produktion, die auf vielen Kanälen stattfinden und ganze Bereiche abdecken, zum Beispiel die gesamte Mashup-Kultur, also das Zusammenkompilieren von verschiedenen Ausschnitten zu neuen Filmen, was eine ganze eigene Kultur- und Kunstform ist, wäre in Deutschland nicht möglich, weil diese Mashups nach deutschem Urheberrecht, die Amerikaner sind da etwas liberaler, alle illegal sind. Und insofern müsste ein Archiv, was heute archivieren wollte, hätte es mit illegalen Materialien zu tun. Das war der Blick zurück. Jetzt will ich die Gegenwart betrachten und die Zukunft, und zwar weniger in einer umfassenden Analyse. Das kann ich gar nicht. Ich kann auch keine Prognose für die Zukunft beschreiben, aber ich kann Phänomene beschreiben, Phänomene, die wir sehen, und Entwicklungen, Trends und Paradigmen, die sich abzeichnen. Das erste ist, dass durch Digitalisierung das gerade für Archivare liebgewonnene Konzept von Original und Kopie natürlich ad absurdum geführt wird. Damit meine ich jetzt gar nicht die Frage, ob irgendwelche analogen Hinterlassenschaften digitalisiert werden, sondern das, was heute digital produziert wird und heute ist, Inhalteproduktion in der Regel rein digital. Bei diesen digitalen Artefakten zwischen Original und Kopie zu unterscheiden, ist ein Widerspruch und ist nicht mehr möglich. Da stellt sich die Frage, wie reagieren Archive darauf? Was bedeutet das für die Authentizität von digitalen Artefakten? Und wie können Archive mit diesem Verlust dieses Gegensatzes umgehen? Eine weitere Entwicklung, die sich zeigt, ist, dass Information plötzlich wertvoll geworden ist. Es ist fast eine Goldgräberstimmung in der Wirtschaft ausgebrochen, die unter dem Begriff Big Data zusammengefasst ist. Darunter versteht man im Grunde, dass die unglaublichen Datenmengen, die es gibt, mit Algorithmen und anderen Methoden durchforstet und durchkämmt werden und man daraus Schlüsse ziehen kann. Da kommt es auf das einzelne Datum, auf die einzelne Archivarie, auf die Richtigkeit des einzelnen Datums gar nicht mehr an, sondern es kommt auf Qualität an. Während ja in Archiven doch die Orientierung auf das einzelne Datum und auf die Qualität dieses einzelnen Datums das Entscheidende ist. Also eine Entwicklung, die, ich habe es gesehen, die ein neues Paradigma aufstellt. Die Auswahl für Archive immer etwas ganz Zentrales und ist das auch heute noch, aber sie war eine ganz schmerzhafte Notwendigkeit. Wenn ich jetzt mal von einem klassischen Aktenarchiv ausgehe, ein Aktenarchiv konnte einfach nicht alle Akten einer Bundesbehörde archivieren. Das war nicht möglich, also musste sie eine Auswahl treffen, um überhaupt räumlich den Platz zu haben, die Dinge zu bewahren. Heute ist das fast schon ein Luxus, auswählen zu können. Wenn Sie da so die drei, vier USB-Sticks haben und Akten nehmen nicht viel Speicher weg, also das ist kein Mengenproblem, ob Sie da eine oder fünf Behörden archivieren, dann ist es ein unglaublicher Aufwand, diese Auswahl zu treffen. Es ist im Zweifel billiger, alles zu archivieren und die Auswahl später zu treffen. Das ist ein Luxus und das, natürlich wird es trotzdem, wird an dem Prinzip festgehalten, weil sich in dem der Prinzip Auswahl ja auch Deutungshoheit manifestiert. Ein weiteres neues Neuentwicklung ist der totale Kontrollverlust. Alles, was digital ist, ist prinzipiell gesehen jederzeit und überall verfügbar. Und ist in der Verbreitung auch letztlich nicht mehr zu kontrollieren. Das musste die NSA auch schmerzlich erfahren. Ich meine, das, was dort an Daten rausgezogen wurden von Edward Snowden auf einem USB-Stick, das hätte in analogen Zeiten eine ganze Kolonne von Lastwagen gebraucht. Das wäre rein physisch gar nicht möglich gewesen. Heute ist es möglich. Informationen sind klein. Und sie tauchen immer und überall wieder auf. Auch solche Informationen, die man nicht immer und überall haben wollte, wie über Folterpraktiken, Abu Ghraib oder ähnliches, können bei diesem Kontrollverlust Archive ein sicherer Ort sein und bleiben für Informationen. Letztlich kriegt das Thema Archiv und Recht eine ganz neue Bedeutung. Freut mich, das tut meinem Honorarkonto gut. Alle Archive sind auf Rechtsberatung heute angewiesen. Denn das Auseinanderfallen von Rechts und Rechtswirklichkeit außerhalb der Archive bekommt jetzt eine ganz neue Relevanz. Denn sobald Archive dieses aus der Wirklichkeit in ihr Archiv holen, dieses, wo Recht und Rechtswirklichkeit auseinanderfällt, wie bei einem Mashup zum Beispiel, und gleichzeitig dieses Archiv heute von überall zugänglich und überprüfbar ist, da fällt dieses Auseinanderfällen von Rechts und Rechtswirklichkeit auf und die Archive stehen plötzlich im Fokus der Kritik und der Beobachtung. Die Archive sind eben kein geheimer rechtsfreier Raum mehr, wo man irgendwo im Geheimen noch tun konnte, was man wollte, weil es kriegte ja niemand so richtig mit. Heute sind sie im Zentrum der Öffentlichkeit. 2 Minuten. Wichtig für die Archive heute ist sicherlich der Umgang mit sensiblen Daten. Das ist ein ganz großes, ein politisches Thema. Es gibt hier einen ganz breiten gesellschaftlichen Diskurs auch darüber, wie soll man mit bestimmten persönlichen Daten umgehen, was bedeutet Datenschutz. Die Archive haben hier zwar einige Regularien, aber letztlich keine Konzepte, aber sie haben eine lange Erfahrung, teilweise auch nicht wirklich reflektiert, aber eine Erfahrung, wie damit umgegangen wird, dass bestimmte Informationen zwar bewahrt werden sollen, aber nicht sofort zugänglich gemacht werden sollen. Das sind die sogenannten Sperrfristen, die Beschränkung vom Zugang. Und ich denke, dieser Mittelweg, Dinge zwar zu bewahren, aber gleichzeitig den Zugang zu erschweren, ist eine Erfahrung aus den Archiven, die für heute sehr wichtig ist. Und letztlich, und das ist sehr, sehr wichtig, ist die Langzeitarchivierung etwas, was insgesamt im Digitalen noch überhaupt nicht geklärt ist. Es überfordert uns alle, denn heute ist, anders als in der Vergangenheit, das, was digital da ist, in nur wenigen Jahren verschwunden, wenn man sich nicht aktiv um die Archivierung bemüht. Das ist anders als im Feldpostbrief, der wurde geschrieben, kam auf den Dachboden und 100 Jahre später hat es jemand gefunden. Wenn Sie heute eine E-Mail schreiben, wird die in 100 Jahren nicht mehr da sein. Es sei denn, es wird aktiv etwas für die Archivierung getan. Das können Archive tun. Da müssen sie Konzepte entwickeln und Antworten finden. Ob sie das schaffen, entscheidet, denke ich, über die Zukunftsfähigkeit der Archive, und hier bekommt auch die Auswahl wieder eine neue Relevanz, weil wenn es um die Langzeitarchivierung geht, schon Datenmenge etwas Wichtiges ist. Langzeitarchivierung ist einfach teuer. Wie sieht es nun aus? Das Archiv ist tot, es lebe das Archiv. Ich denke, wir sollten uns nichts vormachen. Der Archiv, die Vorstellung von Archiv als ein Schutzraum, in dem abgeschirmt von der Welt, vielleicht auch so als eine Art soziales Auffangbecken für Akademiker, die sonst nicht tatsächlich weder eine Hochschulkarriere noch irgendwo sonst untergekommen sind, die dort irgendwo vor sich hin etwas gemacht haben, ohne dass es irgendjemand gemerkt hat. Diese Zeiten sind vorbei und wir kennen alle Archive, wo wirklich mit fragwürdigen Methoden Beschäftigungstherapie gemacht wurde. Ich kenne Archive, da machen Mitarbeiter nichts anderes als CDs, Cover einzuscannen, die man jederzeit auch aus dem Netz holen kann. Also es gibt diese Zeiten von Archiv als Schutzraum, auch als sozialer Schutzraum, sind vorbei. Wir sind in einem Zeitalter, in dem Information immer wichtiger ist und damit die Archive im Zentrum dessen stehen, was heute diese Welt ausmacht. Sie müssen sich häuten, sie müssen sich neu erfinden, denn sie sind ein ganz zentraler Baustein für unsere Zukunft. Und es wird darauf ankommen, dass diese Archive eine institutionelle Form finden, die öffentlich ist, die demokratisch legitimiert ist und die kontrolliert ist und die nicht rein wirtschaftlichen Sachzwängen unterliegt. Das ist jedoch zu befürchten, wenn es die Archive nicht schaffen, diesen Weg der Selbst- und Neudefinition zu gehen. Ich glaube, in der Vergangenheit haben sich die Archive nie definiert, sie haben sich entwickelt. Heute kommt es darauf an, dass sich die Archive selbst definieren. Vielen Dank.